durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel. Herzlich willkommen. Eigentlich war das Land Kanaan für die Israeliten das Land ihrer Sehnsüchte. Bereits Abraham hatte von Gott die Zusage bekommen, dass er ihm und seinen Nachkommen dieses Land zum Besitz geben werde. Doch Abrahams Enkel Jakob zog dann wegen einer drohenden Hungersnot nach Ägypten und ließ sich dort nieder. Im Laufe von etwa 400 Jahren wuchs die 70-köpfige Großfamilie Jakobs, Jakob hatte übrigens den Beinamen Israel bekommen, zum Volk Israel heran. Aus dem freiwilligen Aufenthalt in Ägypten wurde allerdings mehr und mehr ein Zwangsaufenthalt. Doch eines Tages befreite Gott die Israeliten und ließ sie unter der Führung von Mose in Richtung Kanaan marschieren. Ein Zwischenstopp am Berg Sinai dauerte ungefähr ein Jahr, so dass die Israeliten nach insgesamt 2 Jahren die südliche Grenze Kanaans erreichten. Doch aus Angst vor den dort lebenden Völkern wagten sie es nicht, sich dort niederzulassen. Damit brachten sie allerdings klar zum Ausdruck, dass sie den Zusagen Gottes misstrauten. Gottes Reaktion darauf? Er verordnete den Israeliten, insgesamt 40 Jahre als Nomaden in der Wüste zu leben. Erst die nächste Generation sollte das verheißene Land in Besitz nehmen. Das ist der Stand der Dinge, über den die Bibel im 4. Buch Mose, Kapitel 14 und 15 berichtet. Die 4 Kapitel danach handeln von einigen Themen und Ereignissen, die irgendwann während des Aufenthalts in der Wüste eine Rolle spielten. Erst mit Kapitel 20 wird der unterbrochene Erzählfaden wieder aufgenommen und wir erfahren, was gegen Ende der 40-jährigen Wüstenzeit passiert. Ich möchte Sie gleich schon mal vorwarnen. Das Kapitel 20 im 4. Buch Mose berichtet von einigen traurigen Ereignissen. Es beginnt mit dem Tod Miriams, der Schwester von Mose und Aaron, und endet mit dem Tod Aarons. Dazwischen lernen wir Mose als einen Mann kennen, der nicht in jeder Situation auf Gott hört. Und die Edomiter bringen ihr Brudervolk Israel in Schwierigkeiten. Kapitel 20 markiert aber zugleich einen wichtigen Zeitpunkt während des 40-jährigen Aufenthalts der Israeliten in der Wüste. Denn dieser Aufenthalt neigt sich dem Ende zu und die Landnahme Kanaans rückt näher. Die 40 Jahre in der Wüste umfassen den Zeitraum seit dem Auszug aus Ägypten bis zur Landnahme Kanaans. Ungefähr 38 Jahre davon sind aus meiner Sicht vergeudete Jahre, die sich die Israeliten dadurch eingebrockt haben, dass sie bei ihrer ersten Ankunft in Kadesh Barnea davor zurückschreckten, das Land Kanaan in Besitz zu nehmen. Über diese vergeudeten Jahre, darauf habe ich schon hingewiesen, wird in der Bibel nicht allzu viel berichtet. Die Israeliten waren zwar weiterhin Gottes auserwähltes Volk, aber ein kleinmütiges Volk, das seinem Gott misstraut hatte. Ich fürchte, dass manche Christen Ähnliches erleben, wenn sie sich Gottes Führung in ihrem Leben widersetzen. Was kann Gott schon Großartiges mit ihnen anfangen? Sie landen, bildlich gesprochen, durch ihr eigenes Verhalten auf dem Abstellgleis, bis sie eines Tages hoffentlich aufwachen und nach Gottes Willen fragen. Für die Israeliten ist die Zeit des Aufwachens anscheinend gekommen. Nach knapp 38 Jahren, die sie als Nomaden umherziehend in der Wüste verbracht haben, versammeln sie sich in Kadesh Barnea. Manche Bibelausleger vermuten, dass dieser Ort für Mose eine Art Hauptquartier war. Von dort jedenfalls hatten die Israeliten damals Kundschafter nach Kanaan ausgesandt, um herauszufinden, ob sie es tatsächlich wagen konnten, das Land einzunehmen. Am Anfang von Kapitel 20 wird nun berichtet, und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Zin im 1. Monat, und das Volk lagerte in Kadesh. Und Miriam starb dort und wurde dort begraben. Und die Gemeinde hatte kein Wasser, und sie versammelten sich gegen Mose und Aaron. Und das Volk haderte mit Mose und sprach, ach, dass wir umgekommen wären, als unsere Brüder umkamen vor dem Herrn. Hatte ich eben von einer Zeit des Aufwachens gesprochen, die für die Israeliten nun anbricht? Nun, offenbar habe ich mich getäuscht. Allein die Tatsache, dass der Tod Mirjams mit nur einem kurzen Satz erwähnt wird, wirkt auf mich befremdlich. Im zweiten Buch Mose wurde sie noch bedeutungsvoll Mirjam die Prophetin genannt. Zusammen mit anderen Frauen sang sie nach der Durchquerung des Schilfmeeres ein Loblied und schlug dazu auf eine Pauke. Und möglicherweise war sie es auch gewesen, die darauf geachtet hatte, was mit dem Kästlein geschah, in dem Mose als Säugling am Nil ausgesetzt wurde. Noch mehr als die wenigen dürren Worte, mit denen der Tod Mirjams vermeldet wird, irritiert mich jedoch das erneute Murren der Israeliten. Wie ihre Elterngeneration vertrauen sie nicht darauf, dass Gott sie versorgen wird. Und sie fangen an, Mose und Aaron für ihre missliche Lage verantwortlich zu machen. Und da sie nun schon mal am Jammern und Schimpfen sind, holen sie zu einem richtigen Rundumschlag aus. Sie erinnern sich und Mose und Aaron an die guten alten Zeiten, in der sie doch in Wirklichkeit geplagte Sklaven waren. Sie fragen Mose und Aaron, weiter ab Vers 4, warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht, dass wir hier sterben mit unserem Vieh? Und warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, an diesen bösen Ort, wo man nicht säen kann, wo weder Feigen noch Weinstöcke noch Granatäpfel sind und auch kein Wasser zum Trinken ist? Das muss man sich mal vorstellen. Diese bitterbösen Fragen prasseln auf Mose und Aaron nieder, obwohl das Land Kanaan nicht weit von ihnen entfernt liegt. Dieses Land hatte Gott als ein Land bezeichnet, in dem Milch und Honig fließt. Und die Kundschafter, die sich vor vielen Jahren unnötigerweise in Kanaan umsahen, hatten das sogar bestätigt. Aber all das spielt für die Israeliten in der gegenwärtigen Situation offenbar keine Rolle. Sie haben Kanaan gewissermaßen aus dem Blick verloren. Das erinnert mich daran, dass Christen traditionell oft mit Pilgern verglichen werden, die hier auf der Erde unterwegs sind und auch manches Leid durchleben. Aber es gilt, was im Hebräerbrief Kapitel 13 so ausgedrückt wird. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Nur wer die zukünftige Stadt, den Himmel, nicht aus dem Blick verliert, kann voller Zuversicht sein Leben auf der Erde meistern. Darum, lassen Sie es uns nicht den Israeliten gleichtun, die zu viel Zeit mit Murren verbringen. Zurück zum Bibeltext. Hören Sie nun daraus die Verse 6 bis 8. Da gingen Mose und Aaron von der Gemeinde hinweg zur Tür der Stiftshütte und fielen auf ihr Angesicht, und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und der Herr redete mit Mose und sprach, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und rede zu dem Felsen vor ihren Augen. Der wird sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Gott fordert Mose auf, nimm den Stab. Um welchen Stab es sich wohl handelt, darüber gehen die Meinungen heute auseinander. Ist es ein Stab, der vorher in der Bibel noch nie erwähnt wurde? Oder handelt es sich um den Stab Aarons, der, wie in Kapitel 17 berichtet wurde, zu grünen begann? Oder ist Moses Stab gemeint, der ja gewissermaßen auch schon Geschichte geschrieben hat? Vor dem Pharao in Ägypten vollbrachte Mose mit seinem Stab einige Wunder. Mit diesem Stab teilte er in Gottes Auftrag das Wasser des Schilfmeeres. Und mit diesem Stab schlug er auch schon einmal auf den besagten Felsen, um daraus Wasser herauslaufen zu lassen. Diesmal jedoch, bitte achten Sie darauf, soll Mose nicht auf den Felsen schlagen, sondern zu dem Felsen reden. Das scheint mir wichtig zu sein für den weiteren Verlauf dieser Geschichte. In Vers 9 unseres Bibeltextes wird nun berichtet, da nahm Mose den Stab, der vor dem Herrn lag, wie er ihm geboten hatte. Dieser Vers deutet nun wirklich darauf hin, dass es sich bei dem fraglichen Stab um den Stab Aarons handelt. Denn hier heißt es ja, dass dieser Stab vor dem Herrn lag, also vermutlich vor der Bundeslade. Und das war tatsächlich der Ort, wo der Stab Aarons, der ergrünt war, aufbewahrt werden sollte. Andererseits ist nicht ausgeschlossen, dass dort auch Moses Stab eine Zeit lang verwahrt wurde. Wie es auch sei, der folgende Vers zeigt uns Mose von einer Seite, die eigentlich so gar nicht zu diesem demütigen Menschen passt. Vers 10. Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen, und er sprach zu ihnen: Höret, ihr Ungehorsamen, werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen? Man spürt förmlich, wie wütend Mose auf die Israeliten ist. Kein Wunder, denn wieder einmal hatten sie ihn und seinen Bruder Aaron für ihre Situation verantwortlich gemacht. Dennoch geht Mose in seinem Zorn einen Schritt zu weit, indem er sagt: Höret, ihr Ungehorsamen, werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen? Mit diesen Worten erhebt sich Mose nicht nur über das ihm anvertraute Volk, sondern er verschweigt auch, dass er und Aaron allein mit Gottes Hilfe in der Lage sein werden, dem Felsen Wasser zu entlocken. In Psalm 106 wird übrigens auf diese ganze Situation Bezug genommen. Dort heißt es: Und die Israeliten erzürnten den Herrn am Haderwasser, und Mose ging es übel um ihretwillen, denn sie erbitterten sein Herz, dass ihm unbedachte Worte entfuhren. Das Schlimme jedoch ist, dass er seinen unbedachten Worten auch noch eine folgenschwere Tat folgen lässt. Vers 11. Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit dem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus, so dass die Gemeinde trinken konnte und ihr Vieh. Was hat Mose denn falsch gemacht, werde ich oft gefragt. Nun, er schlug den Felsen mit dem Stab zweimal, obwohl er, so hieß es in Vers 8, nur zu dem Felsen reden sollte. Wie wir gleich noch sehen werden, wird Mose für diesen Ungehorsam ziemlich hart bestraft, so dass zusätzlich die Frage auftaucht: Warum ist es so wichtig, ob Mose zu einem Felsen redet oder ob er ihn einmal oder zweimal schlägt? Ich persönlich meine, dass uns diese Frage nicht weiterführt. Es geht allein um den Gehorsam, den der wichtigste Mann im Volk Israel in dieser Situation Gott schuldig bleibt. Dass trotzdem viel Wasser aus dem Felsen herauskommt, so dass, Vers 11, die Gemeinde trinken konnte und ihr Vieh, das sehe ich als große Gnade Gottes an. Noch während Menschen gegen Gott sündigen und noch während er sie manchmal dafür bestrafen muss, wendet er sich ihnen dennoch zu. Diese besondere Eigenschaft Gottes beschreibt der Apostel Paulus im 2. Timotheusbrief sehr passend mit den Worten: Und sind wir auch untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Allerdings, ich habe es schon angedeutet, Mose und auch Aaron müssen die Konsequenzen tragen für Moses Ungehorsam. Hören Sie dazu Vers 12 aus unserem Bibeltext. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron: Weil ihr nicht an mich geglaubt habt und mich nicht geheiligt habt vor den Israeliten, darum sollt ihr diese Gemeinde nicht ins Land bringen, das ich ihnen geben werde. Der Ausdruck, weil ihr nicht an mich geglaubt habt, scheint sich auf die innere Haltung der beiden zu beziehen. Während Gott ihnen tief ins Herz blicken kann, sehen wir nur, wie sich dieser Unglaube zweimal auf nicht besonders spektakuläre Weise äußert. Nämlich, indem Mose so tut, als ob er und Aaron den Felsen dazu bringen könnten, Wasser herausfließen zu lassen. Und indem er den Felsen schlägt, statt zu ihm zu reden. Trotzdem deuten beide Vorfälle darauf hin, dass die beiden Männer sich in dieser Situation selbst in den Mittelpunkt rücken wollten, statt, wie es in Vers 12 heißt, Gott vor den Israeliten zu heiligen. Die Strafe für Mose und Aaron besteht darin, dass auch sie, wie die anderen Israeliten ihrer Generation, das verheißene Land Kanaan nicht erreichen werden. In Vers 13 folgt jetzt noch eine Erklärung, die etwas mit einem Ortsnamen zu tun hat. Über das Wasser, das aus dem Felsen herausfließt, heißt es: Das ist das Haderwasser, wo die Israeliten mit dem Herrn haderten, und er sich heilig an ihnen erwies. Manche Bibelausgaben belassen es hier einfach beim hebräischen Namen für Haderwasser, so dass der Anfang von Vers 13 dann lautet, das ist das Wasser von Meriba. Damit wird die Verbindung hergestellt zum zweiten Buch Mose Kapitel 17, wo die Ortsangabe Massa und Meriba zu finden ist. Dort hatte Mose zum ersten Mal mit seinem Stab auf den Felsen geschlagen, um aus ihm Wasser herauslaufen zu lassen. Der nächste Abschnitt unseres Bibeltextes berichtet davon, wie sich die Israeliten nun endlich von Kadesh Barnea aus auf den Weg nach Kanaan machen wollen. Die Betonung liegt allerdings noch immer auf wollen, denn zwischen Kadesh Barnea und der südlichen Grenze Kanaans haben sich offenbar die Edomiter niedergelassen, ein Brudervolk der Israeliten. Sie erinnern sich, die Edomiter stammen von Edom ab, der ursprünglich Esau genannt wurde. Und sein Bruder war Jakob, der Stammvater der Israeliten. Auf jeden Fall will Mose einen Konflikt mit den Edomitern vermeiden, wie aus dem folgenden Bibeltext hervorgeht. Ich lese weiter ab Vers 14. Und Mose sandte Botschaft aus Kadesh zu dem König der Edomiter. So lässt dir dein Bruder Israel sagen. Du kennst all die Mühsal, die uns betroffen hat, dass unsere Väter nach Ägypten hinabgezogen sind und wir lange Zeit in Ägypten gewohnt haben, und dass die Ägypter uns und unsere Väter schlecht behandelt haben. Und wir schrien zu dem Herrn, der hat unsere Stimme gehört und einen Engel gesandt und uns aus Ägypten geführt. Und siehe, wir sind in Kadesh, einer Stadt an deiner Grenze. Lass uns durch dein Land ziehen. Wir wollen nicht durch Äcker oder Weinberge gehen, auch nicht Wasser aus den Brunnen trinken. Die Landstraße wollen wir ziehen, weder zur rechten noch zur linken weichen, bis wir durch dein Gebiet hindurchgekommen sind. Edom aber sprach zu ihnen, du sollst nicht hindurchziehen, und ich werde dir mit dem Schwert entgegentreten. Die Israeliten sprachen zu ihm, wir wollen auf der gebahnten Straße ziehen, und wenn wir von deinem Wasser trinken, wir und unser Vieh, so wollen wir's bezahlen. Wir wollen nichts, als nur zu Fuß hindurchzuziehen. Er aber sprach, du sollst nicht hindurchziehen. Und die Edomiter zogen aus, ihnen entgegen, mit mächtigem Heer und starker Hand. So weigerten sich die Edomiter, Israel zu gestatten, durch ihr Gebiet zu ziehen. Und Israel wich ihnen aus. Und die Israeliten brachen auf von Kadesh und kamen mit der ganzen Gemeinde an den Berg Hor. Soweit die Verse 14 bis 22. Dieser Vorfall trübt natürlich die Aufbruchsstimmung der Israeliten, denn nun müssen sie wieder einmal einen Umweg nehmen. Müssen sie tatsächlich? Nun, ich wage, das zu bezweifeln. Ich persönlich glaube, dass Mose erneut vorsichtiger war, als er hätte sein müssen. Statt bei den Edomitern eine Durchreisegenehmigung zu beantragen, hätte er sich lieber auf die Wolkensäule verlassen sollen, durch die Gott den Israeliten doch den richtigen Weg zeigen wollte. Während ich allerdings darüber nachdenke, fallen mir verschiedene Situationen ein, in denen ich ganz ähnlich gehandelt habe. Nämlich so, als ob Gott es nötig hätte, von mir den richtigen Weg gezeigt zu bekommen. Dabei ist es doch gerade umgekehrt. Gott ist derjenige, der den richtigen Weg kennt und mich führen will. Wir erreichen den letzten Abschnitt von Kapitel 20 und wie schon angekündigt, geht es hier um den Tod Aarons. Hören Sie dazu die Verse 23 und 24. Und der Herr redete mit Mose und Aaron am Berge Hor, an der Grenze des Landes der Edomiter, und sprach, Aaron soll versammelt werden zu seinen Vätern, denn er soll nicht in das Land kommen, das ich den Israeliten gegeben habe, weil ihr meinem Munde ungehorsam gewesen seid bei dem Haderwasser. Der zuletzt gelesene Vers bereitet mir ein gewisses Unbehagen. Ich hätte mir ein versöhnlicheres Ende gewünscht, nachdem Aaron gemeinsam mit seinem Bruder Mose so viele Krisensituationen gemeistert hat. Aber Gott entscheidet anders. Dass Aaron zu seinen Vätern versammelt werden soll, wie es hier heißt, ist eigentlich nichts Bedrohliches. Diese altertümlich anmutende Ausdrucksweise beinhaltet vielmehr den Gedanken, dass der Tod nichts Endgültiges ist und dass es ein Wiedersehen mit vertrauten Menschen geben wird. Andererseits lässt sich nicht abstreiten, dass Aaron von Gott bestraft wird. Denn in das Land Kanaan zu kommen, das wäre für Aaron der krönende Abschluss seines Lebens gewesen. Diese ganze Geschichte erinnert mich daran, dass ein Mensch grundsätzlich in erster Linie darauf achten sollte, dass er mit Gott ins Reine kommt. Aus christlicher Sicht bedeutet das, dass er Jesus Christus um die Vergebung der Sünden bittet und ihn als Herrn seines Lebens anerkennt. Aber dann gilt es auch, dieses Leben im Gehorsam Gott gegenüber zu leben. Viel zu oft, so mein Eindruck, berauben wir uns selbst der Früchte, die uns Gott schon im Diesseits hier auf der Erde schenken möchte. Erinnern Sie sich noch, wie die Kundschafter der Israeliten verschiedene Früchte aus Kanaan mitbrachten, um auf die Fruchtbarkeit des Landes hinzuweisen? Unter anderem brachten sie eine Weinrebe mit, die so mit Weintrauben überladen war, dass zwei Leute sie tragen mussten. Aaron jedoch gehörte am Ende seines Lebens zu den Leuten, die von den Früchten Kanaans nur träumen, aber niemals probieren durften. Ich lese weiter ab Vers 25. Gott sprach zu Mose: Nimm aber Aaron und seinen Sohn Eleazar und führe sie auf den Berg Hor, und zieh Aaron seine Kleider aus und zieh sie seinem Sohn Eleazar an. Und Aaron soll dort zu seinen Vätern versammelt werden und sterben. Da tat Mose, wie ihm der Herr geboten hatte, und sie stiegen auf den Berg Hor vor der ganzen Gemeinde. Und Mose zog Aaron seine Kleider aus und zog sie seinem Sohn Eleazar an. Und Aaron starb dort oben auf dem Berge. Mose aber und Eleazar stiegen herab vom Berge. Und als die ganze Gemeinde sah, dass Aaron tot war, beweinten sie ihn 30 Tage, das ganze Haus Israel. Über Jahrzehnte hinweg hatte Aaron als Hoherpriester die Israeliten begleitet. Wer weiß, wie viele Gespräche er mit einzelnen Menschen geführt und sie auf den guten und barmherzigen Gott hingewiesen hat. Dass er nun tot ist, stürzt viele in eine bestimmt aufrichtige Trauer. Ob sein Sohn Eleazar die Lücke, die Aaron hinterlässt, schließen können wird, ist ungewiss. Sicher geht vielen Israeliten auch durch den Kopf, dass sie Aaron, wie auch Mose, nicht immer den Respekt entgegengebracht haben, den sie eigentlich verdienten. Aaron war der erste Hohepriester, der von Gott eingesetzt wurde. Ihm folgten viele weitere. Die Aufgabe eines jeden Hohenpriesters bestand darin, die Israeliten vor Gott zu vertreten. Diese Aufgabe hat später Jesus Christus übernommen, hat jedoch, im Gegensatz zu einem menschlichen Hohenpriester, keine Opfergaben auf dem Altar dargebracht, sondern hat sich selbst am Kreuz geopfert. Und das nicht nur für die Israeliten, sondern für alle Menschen. Im Neuen Testament wird auf beides Bezug genommen. Auf Jesus, den Hohenpriester, der die Menschen vor Gott vertritt, und auf Jesus, der sich selbst geopfert hat. So heißt es zum Beispiel ganz am Anfang von Hebräer 8, das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen Hohenpriester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Und in Vers 6 dieses Kapitels wird er auch als Mittler bezeichnet, der sozusagen zwischen Gott und den Menschen vermittelt. An anderen Stellen wiederum wird hervorgehoben, dass sich Jesus selbst als eine Opfergabe zur Verfügung gestellt hat, um die Menschen mit Gott zu versöhnen. So schreibt Paulus im 1. Korintherbrief: Denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Wenn sich jemand im Alten Testament nicht so gut auskennt, so wird das Kapitel 20, das wir gerade hinter uns lassen, wohl gemischte Gefühle in ihm auslösen. Wie geht es weiter mit dem Volk Israel? Inzwischen hat sich ein Generationenwechsel vollzogen. Von denen, die vor rund 40 Jahren aus Ägypten geflohen sind, leben nur noch diejenigen, die damals Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene waren. Auch was das Amt des Hohenpriesters betrifft, ist es zu einem Generationswechsel gekommen. Aaron ist tot, sein Sohn Eleazar ist an seine Stelle getreten. Mose hat seinen Bruder Aaron, aber auch seine Schwester Miriam verloren. Außerdem schwebt die Ankündigung Gottes, dass er selbst, Mose, das Land Kanaan ebenfalls nicht betreten wird, wie ein Damoklesschwert über seinem Haupt. Wird das Volk unter diesen Umständen überhaupt bereit sein, die Landnahme Kanaans erneut in Angriff zu nehmen? Die Antwort auf diese Frage gibt es in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ich hoffe, Sie schalten dann wieder ein.